Ich finde es immer spannend, wie sich so Wege entwickeln. Anfang des Jahres hat mir unser damaliger Social Media Werkstudent gesagt, dass ein Jost Hausendorf eine Nachricht geschrieben hat, sich einfach gern mal mit mir austauschen würde. Und dann, genau, habe ich mir die Nachricht angeschaut, habe mir das Profil angeschaut. Mega spannend, also unfassbar starker Content im Bereich motorisches Lernen. Auch die Augen als Fußballer trainieren, beziehungsweise ja, was gibt es da einfach noch in der Welt vom neurozentrierten Fußball? Wir haben kurze Zeit später das erste Mal telefoniert. Jost hat eine Masterclass gemacht bei uns. Sein Geschäftskollege und guter Freund, der Jens, war auch bei der Präsenzweiterbildung im Juni bei uns. Hat da einen tollen Workshop gehalten, wo er auch die Evo Vision Pro vorgestellt hat. Das ist eine, ja, Brille, Sportbrille, wo man das Blickverhalten als Fußballer trainieren kann. Wir waren immer wieder im Austausch und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, hey, der Jost muss auch meinen Podcast und von daher vielen Dank, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast.
Ja, nee, danke an dich für die nette Einleitung auch auf jeden Fall.
Easy. Bei dir ist jetzt früh morgens. Du hast gerade schon gemeint, du trinkst dein Espresso. Du lebst mittlerweile seit einigen Jahren in Kanada. Erzähl gerne mal, was du da machst. Du bist Student-Athlet und hast da jetzt schon einige Jahre verbracht.
Ja, genau. Ich bin tatsächlich so ein richtiger Ausreißer gewesen. Quasi direkt nach dem Abitur bin ich mit kleiner Pause, Corona und so weiter und so fort über die USA dann in Kanada gelandet fürs Studium und habe mir das Ganze dann bezahlen lassen. Also deswegen Sportstipendium fürs Fußballspielen für die Uni, was dann hier ein bisschen anders ist als bei uns. Die Saison dauert immer von ja, August bis November in etwa. Die restliche Zeit des Jahres verbringst du dann eigentlich nur im Training. Und das liegt vor allem am Wetter übrigens, weil es hier natürlich schneit wie sonst was. Aber ja, das war dann so mein Einstieg in die kanadische Welt, vor allem für Fußballspielen. Und ich habe dann in meinem Bachelor Psychologie studiert und da aber recht schnell auch gemerkt, dass es andere Dinge gibt, die mich interessieren oder dass man das auch definitiv irgendwie zusammenbringen kann. Habe angefangen, so ein bisschen in die Forschung zu hüpfen. Natürlich als Bachelorstudent machst du da noch nicht so viel, aber konnte da ein, zwei eigene Projekte kriegen, ein, zwei Forschungsstipendien für kriegen. Und mir hat das richtig Spaß gemacht. Also gerade Eye-Tracking-Studien, so verhaltensforschende Studien, dann auch mit Sportlern. Ja, und das war dann mein erster Schritt zu sagen, okay, ich glaube, ich habe was gefunden, was ich weiterhin in den Fußball tragen kann, wo ich mich aber auch in Zukunft sehe, wenn ich selbst jetzt nicht mehr unbedingt kicke. Und ja, dann habe ich die Uni gewechselt für meinen Master, bin ich jetzt in eine etwas größere oder viel größere Uni gegangen nach Vancouver an die UBC und habe da auch noch ein Jahr Fußball gespielt. Und dann aber jetzt nach letzter Saison im November, man hat eine gewisse Zeit an Spielberechtigung, meine Schuhe zumindest im College-Fußball an den Nagel gehangen und habe dann jetzt im letzten halben Jahr so ein bisschen die Zeit genutzt und genossen, meine anderen Projekte, neuen Ideen und auch die Forschung so ein bisschen voranzutreiben, weil natürlich auch da richtig viel Arbeit ran muss und zugehört, wenn man da ein bisschen vorwärts kommen möchte. Und deswegen bin ich da auch recht happy mit, noch aktuell. Manchmal schaut man. Aber nee, ist so wie es ist aktuell sehr, sehr cool.
Ja, vor allem bei euch ist ja gerade auch richtig Stimmung wahrscheinlich in der Stadt durch den Wechsel von Thomas Müller oder wie ist es gerade so? Merkst du das Beben vor Ort?
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich selbst sofort in den sozialen Medien gesehen, okay, wow, der kommt und fand es mega cool. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass alle wissen, dass ich Deutsch bin, aber ich werde da tagtäglich darauf angesprochen. Man sieht überall schon Leute in Trikots rumrennen. Ich glaube, da ist eine recht große Rezeption am Flughafen auch. Ich weiß, gestern beim Stadion, ich lebe nicht weit weg vom Stadion, war eine Menge los, wo er nur das erste Mal jetzt auf der Bank war, ein paar Minuten gespielt hat. Nee, aber
Also
es
ein
ist auch
Tor gemacht
geil.
hat, was dann aber
Ja,
aberkannt wurde.
leider. Ja. Nee, nee, aber die Stadt freut sich schon über den. Also ich glaube, der passt ja auch sehr, sehr gut rein. Auch einfach in die Art der Mannschaft und wie der Fußball hier gefeiert wird. Das ist in Vancouver tatsächlich ein bisschen anders als in vielen anderen nordamerikanischen Städten. Zumindest da, wo ich es so erlebt habe. Da gibt es schon eine ganz große Liebe für den Fußball, einen riesigen Jugendfußball auch in der Sparte. Also es ist der meistgespielte Sport hier auf jeden Fall, was man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Aber doch, doch, ich glaube schon, dass er hier gut reinpasst und jetzt auch mit der WM langsam aufkommt.
Ja.
So eine steigende Welle, das machen sie schon ganz gut. Also man merkt, dass sich da Gedanken gemacht wurden im Voraus.
Ja, also ich habe mir auch vor kurzem gedacht, ist dann auch, wo dieser Wechsel bekannt gegeben wurde. Und dann ja auch auf Social Media so viel Präsenz auf einmal auf dem Verein liegt und lag. Und allein, was da wahrscheinlich an Follower-Zuwachs, an Story-Views, an allem, was Aufmerksamkeit angeht, auf diese Stadt, auf diesen Verein kommt. Und dann, wie du richtig sagst, okay, wenn man überlegt, in nicht mal ganz in einem Jahr ist da drüben die WM oder bei dir vor Ort. Dementsprechend auch, ja, aus fußballerischer Sicht, glaube ich, ein guter Move und natürlich irgendwie auch, ja, aus Marketing-Sicht ein spannender Wechsel dann auch mit Blick auf die WM nächstes Jahr.
Ja, 100 Pro.
Ich habe es im Intro eingesprochen, du bist auch extrem stark auf Social Media vertreten, machst wirklich überragenden Content, also wenn du zuhörst, auch einfach mal bei Instagram oder TikTok beim Jost vorbeischauen und sich da ja Tipps für sein eigenes Fußballtraining holen. Und so ein Format, was du jetzt gerne machst, war, dass du Trainingsmethoden von 1 bis 10 rankst. 10, richtig gut, und 1 ist, ja, kacke, gar nicht gut, muss man nicht machen.
Ja.
Und ich habe jetzt einfach auch mal 10 Punkte querbeet mir rausgepickt, okay? Teilweise hast du die in den Videos schon besprochen, ja, aber ich glaube, den Großteil hast du in den Videos nicht mit dabei gehabt. Und ich habe die jetzt selber auch mal gerankt für mich von 1 bis 10, okay? Und Plan ist der folgende. Ich sag dir die Methode oder den Impuls gebe ich dir. Du sagst 1 oder 10 oder logischerweise irgendwas dazwischen. Dann gebe ich meine Wertungen ab und dann, ja, können wir da auch gerne
so diskutieren,
okay? Ja. Ich glaube, bei vielen Sachen sind wir uns einig, bei ein paar sind wir uns vielleicht auch uneinig.
Ja.
Okay, lass uns mal starten. Das hast du, glaube ich, tatsächlich in dem Video vor kurzem gemacht. Krafttraining für Fußballer.
Kommt natürlich drauf an, wofür. Aber ich würde schon sagen, je nachdem, wie man es macht, eine 8,5, 9 von 10.
Okay, ich habe eine 9 von 10.
Ja,
was ist uns wichtig und auch mit welchem Ziel sollten wir als Fußballer Krafttraining machen?
Ich sage immer zuerst, wenn ich gefragt werde, vor allem aufgrund von Verletzungsprävention, also man hat ja immer den falschen Gedanken, oh, Bodybuilding und man wird schwerer und langsamer und unbeweglicher, aber am Ende des Tages bastelst du dir ja nur einen schützenden Mantel um deine Gelenke rum auf, also gerade wenn du im Unterkörper viel trainierst und auch sinnvoll trainierst, falls irgendwelche muskulären Disbalancen hast, solche Geschichten kannst du halt über Krafttraining ganz gut angreifen. An zweiter Stelle Schnelligkeit, das ist so der Hauptkorrelationsfaktor im Training, mit dem man schneller werden kann, mit sich selbst verglichen natürlich nur. Ja, und natürlich gibt es so viele neuromuskuläre Geschichten, die du eben auch über Krafttraining angreifst und nicht unbedingt über Maßnahmen direkt auf dem Platz. Und ich bin der Meinung, wenn man es richtig macht, kann man da einiges mit rausholen. Es gibt natürlich auch die Fälle, also das kennen wir bestimmt eher aus unseren, ja, weniger professionellen Trainingsumfeldern, wenn Leute dann einfach ins Studio gehen und anfangen, nur den Oberkörper zu trainieren und zeitgleich sich gar nicht mehr bewegen. Natürlich wird das dann auch in irgendeiner Form eine schlechte Konsequenz haben, aber grundsätzlich kann man da auch sehr viel richtig machen. Also das ist so mein Fazit eigentlich.
Voll. Es ist, wie du es auch, nachdem ich den Punkt vorgestellt habe, kurz angemerkt hast, es ist natürlich auch immer eine Frage, was machst du im Gym, was machst du in deiner Athletik-Session? Ist es so ein Bodybuilder-Workout oder ist es wirklich ein Athleten-Workout? Und gerade wenn ich da was Gutes an der Hand habe, dann habe ich da brutale Benefits. Also beispielsweise Nordic Hamstring Curl, ja, der auch zum Beispiel bei FIFA 11 Plus im Warm-Up mit dabei ist, wo ich auch immer sage, ich glaube, FIFA 11 Plus wirkt vor allem deshalb so gut, ja, weil der Nordic Hamstring Curl mit dabei ist, weil es einfach so viel Forschung dazu gibt, dass, wenn ich das einfach regelmäßig mache, dass ich 50-60% weniger Muskelzerrungen, Muskelfaserrisse an der Oberschenkelrückseite habe, ja, solche Komponenten. Oder auch total spannend, und ich finde fast so ein bisschen, zumindest im deutschsprachigen Bereich noch gar nicht so sehr in den Spielsportarten angekommen, sind Rotationsbewegungen, dass ich die auch gezielt im Gym trainiere mit Load, weil natürlich jede Bewegung ist irgendwo oder da ist irgendwo eine Rotationskomponente mit dabei, wenn ich gehe, wenn ich laufe, wenn ich sprinte, ja, wo quasi mein Oberkörper und mein Unterkörper sich so ein bisschen verringern, und dementsprechend kann ich einfach auch durch solche Bewegungsmuster, wie du es gerade auch gesagt hast, neuromuskulär von der Ansteuerung, von der Bewegungsqualität noch so viel rausholen, plus Ja, mehr Power. Stichwort Leon Goretzka kommt nach Corona wieder zurück und spielt da so mit die besten Saisons einfach. Ja.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Okay, sind wir uns beide einig. Nächster Punkt. Bin ich mal gespannt. Snooze im Fußball. Snooze für Fußballer.
Fies das in die Trainingsmethoden mit reinzunehmen. Ja, ich mache mir Feinde, das ist egal was ich sage, glaube ich, in jeder Richtung. Ich habe es tatsächlich nie selbst irgendwie probiert. Ich würde fast eher sagen, entgegen meiner Psychologielehren würde ich eher so eine 3 bis 4 von 10 geben. Ich warte mit meiner Begründung, bis du deine Zahl genannt hast, glaube ich.
Null. Null von zehn.
Ja.
Aus dem Grund, weil es einfach erstmal gesundheitsschädlich ist. Es ist nicht so schlimm wie Rauchen, aber trotzdem ist halt einfach nikotinhaltiger Oraltabak, der einfach für die Mundschleimhaut, für die Zähne, generell für den Mundraum schlecht ist. Und dann ist ja immer so der Punkt, dass es irgendwie leistungssteigernd ist. Ja, zum einen physisch, zum anderen aber auch, was man ganz oft hört, so diese mentale Komponente, diese Wachheit, diese, ich sage jetzt mal, Readiness. Und da gibt es eigentlich keine Studien, die das unterstreichen. Tendenziell sogar ist es eher so, dass ich eher eine mentale Ermüdung verspüre. Ja? Und der Effekt ist eigentlich nur dann gegeben, wenn ich es regelmäßig mache und dann mache ich es mal nicht mehr und dann mache ich es wieder und dann habe ich so vielleicht ein bisschen mehr Klarheit, Wachheit, Fokus. Aber wenn ich es nicht mache und dann fange ich es an, dann habe ich eigentlich keine Benefits, ja, sondern eher, dass ich mich sogar ein bisschen müde fühle und ein bisschen lethargisch fühle. Das sind so die Sachen, die ich aus den Studien rauslese. Und wenn ich aber auch so ein bisschen im Freunden-, Bekanntenkreis höre, dann machen das schon viele. Aber gerade auch beim ersten Mal hast du dann häufiger auch, ja, wird es dir übel. Und wie gesagt, der Effekt ist nur dann gegeben, wenn ich es regelmäßig mache. Dann mache ich es mal nicht mehr und dann mache ich es wieder. Und dann ist er so klein, dass es eigentlich wahrscheinlich zu 90, 95% irgendwie sogar ein Placebo-Effekt ist.
Also ich bin auf jeden Fall ganz bei dir aus gesundheitstechnischen Gründen, ist klar. Wenn man jetzt rein davon ausgeht, was das in der Theorie machen könnte mit einem Spieler von der Aufmerksamkeitsspanne her, kam ich eher so ein bisschen aus der Richtung, es gibt ja recht viel Forschung auch zum Thema Kreatin, dann gibt es aus der Psychologie alte Forschung zum Thema Nikotin, auch gerade so in Kombination mit Koffein und so.
Das ist mein nächster Punkt, Just.
Ja, sehr gut. Da können wir ja direkt bleiben. Heißt, ich glaube nicht, dass, wie du schon richtig sagst, dass es da einen direkten RCT zu gibt zu dem Thema. Also keinerlei experimentelle Studie, die da so ein bisschen empirisch drauf guckt, ob das wirklich einen positiven Effekt hat oder nicht. In der Theorie sollte es natürlich antikognitive Ermüdung wirken, wie du schon richtig sagst, aber vermutlich eher mit so einem Reward Prediction Error, so nach dem Thema, okay, lange genommen, nicht genommen, wieder genommen und dann geht es richtig los. Wahrscheinlich hat es auch so einen gewissen Baseline-Effekt, könnte ich mir auch vorstellen. Also wenn man das jetzt ganz kontrolliert machen würde, was nicht passieren soll oder wird, einfach weil es eben an anderer Stelle negative Konsequenzen hat. Aber ja, in gewissermaßen wird es Leuten helfen. Also gerade, was vielleicht ein ganz spannendes Thema ist, ich habe im Coaching ein, zwei Athleten, wo ich weiß, die kommen halt nach 7, 8 Stunden Arbeit ins Training abends, sei das in der Regionalliga, sei das drunter, sei das drüber. Und die haben natürlich unglaubliche Wachsamkeitsspannprobleme. Und da versuchen dann die Leute einem zu erzählen, ja, okay, ich brauche das unbedingt, aber es gibt natürlich andere Mittel und Wege, wo was für die Gesundheit passiert, deutlich weniger dramatisch ist. Dementsprechend, also keine Empfehlung meinerseits. Aber es machen unglaublich viele. Also ich glaube, selbst unter der Motorhaube ist das kein Geheimnis.
Ja, voll. Also ich habe auch das Gefühl, dass es extrem weit verbreitet ist, gerade auch im Amateurfußball und fast auch schon so ein bisschen, also im Leistungsfußball, ja, im Amateurfußball auch und fast schon so ein bisschen auch so ein Ding ist, ja, was auch so ein bisschen konnotiert ist oder behaftet ist, dass man auch, ja, hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber dass man irgendwie cool ist, wenn man es macht. Also das ist so auch ein Stück weit ein Gefühl der Zugehörigkeit irgendwie schafft. Ja. Aber lass uns direkt weiter zu Punkt 3 gehen, Jost. Und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, Kreatin. Was ist dein Rating hier?
Das ist eine richtige Pharmazieklasse heute. Ich sag, aus Gründen sage ich eine 6 von 10. 6 bis 7 von 10.
Okay.
Dann kläre ich gleich.
Ich habe es. Ja, das ist gleich los. Ich habe eine 7 von 10.
Ja. Ja, also grundsätzlich, und ich habe da auch schon recht viel Content zu gemacht, deswegen, wenn jetzt jemand noch zuhören sollte zu dem Thema und der schmunzeln wird, der wird das wissen. Es hat einen positiven Effekt und es ist auch eine der wenigen Geschichten, und das weiß, das ist in jedem Social-Media-Video von Leuten, die das Ganze bewerben, auch gesagt, der tatsächlich recht oft empirisch schon erforscht worden ist, in und außerhalb vom Sportkontext. Ich weiß zum Beispiel, dass für meine erste Studie, wir haben auch so ein bisschen auf das Thema kognitive Ermüdung geschaut, im Sport, weil man eben wiederholte, hochstressige Entscheidungen treffen muss, was anstrengend ist für den Kopf. Man stellt sich vor wie so einen 4-stündigen Test oder 90-minütigen Test, wenn man es auf Fußball anwenden möchte. Das gibt es, das ist real, und mit Kreatin kann man das in gewissem Maße bekämpfen. Da gibt es recht viele feste Studien zu. Also zum Beispiel, es gibt ja diese klassische Stoop-Task, also wo du einfach vor einem Bildschirm sitzt, dann werden dir Worte eingeblendet, Farbworte, also rot, grün, blau, wie auch immer. Und das Wort hat dann aber eine andere Farbe als das, was ausgeschrieben ist. Und du musst dann über einen ewigen Zeitraum hinweg immer angeben, okay, welche Farbe hat das eigentliche Wort? Das ist ziemlich nervig und auch anstrengend. Und wenn du Kreatin nimmst, über einen längeren Zeitraum, regelmäßig, gleiche Tageszeit, richtige Menge, dann bist du in solchen Aufgaben besser. Also triffst die richtige Entscheidung öfter, hast eine höhere Reaktionszeit, bessere Reaktionszeit, also schneller. Ja, also es funktioniert in gewissem Maß. Auf kognitiver Seite, es hat natürlich super coole physische Effekte im kurzen Zeitraum, wenn man das möchte, also wenn man ein bisschen schwerer sein möchte, ein bisschen stabiler werden möchte, Kraft aufbauen möchte, schneller werden möchte, bessere wiederholte Sprintfähigkeit, solche Geschichten. Aber und das ist so der Grund, warum es jetzt nicht eine 8 oder eine 9 ist. Es ist ein Supplement. Es hat, je nachdem, wer du bist, immer einen anderen Effekt. Das funktioniert nicht bei jedem gleich gut. Und am Ende des Tages brauchst du den Trainingsreiz, um überhaupt dahin zu kommen. Also sowohl im Athletischen als aber auch im Kognitiven. Also wenn du ein ziemlich langsamer Spieler bist im Kopf, nimmst du nicht Kreatin und triffst dann bessere Entscheidungen im Platz. So ist das nicht, sondern du machst einfach nur deinen Baseline-Wert so, dass er über die 90 Minuten da bleibt. Also du machst jetzt nicht von hier zu hier, nur weil du Kreatin nimmst. Und das ist, glaube ich, das, was oft missverstanden wird.
Jetzt, glaube ich, von meiner Seite gar nichts mehr hinzuzufügen. Wie du gesagt hast, ist so das am meisten erforschte Supplement der Welt. Aber am Ende ist ein Supplement und so deine Ernährung muss stimmen, deine Spieltagsvorbereitung muss stimmen. Und dann ist Kreatin auf jeden Fall noch ein sehr nices und sehr gutes Add-on. Auch spannende Studie, wo ich vor kurzem gelesen habe, Kreatin hat vor allem auch dann, du hast gerade schon so gesagt, die kognitiven Dinge, die sich, oder die kognitiven Fähigkeiten, die sich auch durch Kreatin verbessern lassen, vor allem dann auch bei Sleep Deprivation. Also wenn du wenig geschlafen hast, ja auch für alle Trainer, Spieler, Spieleltern, die gerade zuhören, wenn du wenig geschlafen hast, irgendwie hattest eine kurze Nacht, keine Ahnung, hast vielleicht dann doch am Tag ein wichtiges Event oder willst einfach, muss geistig voll fit sein, dann 10 Gramm Kreatin morgens und du kannst diese negativen Effekte von wenig Schlaf relativ gut abfedern.
Ja.
So, okay, Punkt 4 könnte ich mir vorstellen, dass wir da ein bisschen auseinander liegen. Da habe ich auch ein Video von dir gesehen. Aber genau, gerne mal erstmal wieder du. Faszienrolle nach dem Training.
Oh. Ja, ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das bei dir geht. Nach dem Training, wir reden vor allem im Normalfall, ne? Also kein Verletzter in irgendeiner Form, angeschlagener Spieler. Ich sag eine solide 5 von 10.
Okay, ich habe 4 von 10.
Hier auch, soweit sind wir nicht auseinander.
Ja. Okay, was sind deine Gedanken?
Ja, also ich habe ja letztens erst ein Video dazu gemacht und ich bin ja mittlerweile eher in die Richtung geschoben, dass ich einfach die Studien anderer Leute wiedergebe, ohne groß eine eigene Meinung zu präsentieren. Und da gab es so eine Verhaltensforschungsstudie, da haben sie einfach nur so ein absolut unterpowertes Zwischengruppendesign gehabt. Also ich glaube mit jeweils 9, 10 Spielern pro Seite, aber in einem Profiteam. Und haben dann einfach nur Regeneration nach dem Training entweder mit oder ohne Faszienrolle gemacht. So typischer Ablauf, 1,5 Minuten pro Muskelgruppe. Und dann haben sie aber gar nicht geschaut, was groß auf zellulärer Ebene passiert, sondern einfach nur nächster Tag Agilitätstest verglichen mit Baseline von dem Tag davor. Und Grundergebnis war, die, die sich ausgerollt hatten, konnten ihre Baseline-Werte halten. Also was man erwarten würde, dass sie gleich performen. Die andere Gruppe ist schon ein ziemliches Stück, ein signifikantes Stück, was bei der kleinen Menge vielleicht gar nicht so schlecht ist, schwächer geworden. Und ich habe in dem Video dann einfach nur gesagt, ja, also in der Art und Weise kann das dann natürlich einen gewissen Effekt haben. Was dann aber in den Kommentaren noch recht schnell kommt, und das ist ja klar, sind alle Studien zum Thema, die Faszienrolle greift doch gar nicht die Faszien an und hat doch gar nicht die richtige Tiefe und so. Ja, ist gar nicht jetzt mein Expertisebereich. Was aber klar ist auch, ist, dass du auf jeden Fall diesen subjektiven Muskelschmerz, und das gibt es auch in anderen Studien, den reduzieren Spieler, wenn sie es halt im Maße machen, jetzt nicht zu viel und zu lang. Was, glaube ich, bei den meisten so ein bisschen das Thema Regeneration ist, ist natürlich keine wahrhaftige Regeneration, sondern eben nur das Gefühl dann in dem Moment. Ich glaube, ich würde es einem Spieler empfehlen, der jetzt, ja, haben angenommen, man hat diese typischen deutschen 2-3-Tages-Turniere und es geht nichts, man isst gut, man schläft gut, aber man hatte jetzt den ersten vollen Tag und möchte jetzt in irgendeiner Form noch eine Zusatzmaßnahme machen, sei das nur, um sich selbst zu beruhigen und sich dann da ganz kurz nach auszurollen. Ich würde jetzt niemandem eine Pistole an den Kopf halten, wenn sie es tun, aber es ist auch kein Lebensretter, das ist, glaube ich, auch klar.
Ja. Sehe auch hier wieder ähnliche Punkte, wie du aufzählst. Ich glaube, und das hast du auch gesagt, es ist ganz, ganz viel auch persönliches Wohlbefinden, ja. Tut's mir gut, glaube ich daran, ja, dann mach's. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade so eine Meta-Analyse von einem deutschen Wissenschaftler oder von deutschen Wissenschaftlern im Kopf. Timo Wiebelhofe habe ich damals auch in einem SOC von uns erwähnt. Das ist unsere Webinarreihe aus der Vergangenheit, wo ich verschiedene Recovery-Tools bewertet habe, und er hat da mit anderen zusammen eine relativ große Meta-Analyse gemacht zu Regenerationsmaßnahmen, und die Faszienrolle war eben auch dabei. Und es hat wohl kleine, wirklich kleine, sehr geringe Effekte, teilweise signifikant, teilweise nicht signifikant, auf verschiedene Parameter, beispielsweise Delayed, in Studien heißt es immer Delayed Onset, Muscle Soreness, dieser Muskelkater, ja, aber es ist so verschwindend gering, und von daher, ja, wenn du jetzt zuhörst, egal ob als Spieler oder als Trainer, wenn du es machst und dir tut's gut, mach's weiterhin. Wenn du dir ohnehin schon denkst, ach, ich weiß eigentlich gar nicht, ich merke da keinen Unterschied, ja, ich glaube, dann kann man es auch als Regenerationstool weglassen. Ich finde es tatsächlich im Warm-up auch spannend, weil es dir einen, ja, sensorischen Input auf jeden Fall erstmal gibt. Und ja, was du gut fühlen kannst, kannst du auch tendenziell gut oder besser bewegen. Und was ich auch spannend finde, und da gibt es ja auch Untersuchungen, dass du tatsächlich auch kurzfristig ein bisschen mehr Range of Motion hast, also ein bisschen größeres Bewegungsausmaß. Von daher sehe ich es tendenziell sogar fast eher Warm-up.
Ja, bin ich bei dir. Ist tatsächlich auch vielleicht ganz spannend so aus Athletikperspektive, so aus meiner eigenen Sportlererfahrung. Hier in Nordamerika ist man ja recht weit, was sowas angeht, also sowohl Regeneration als auch Prep-Maßnahmen. Und bei uns war es tatsächlich immer Pflichtprogramm, aber nur vor Spielen, also am Spieltag, niemals groß danach. Typische Maßnahme, die ich den meisten Leuten auch empfehle, die jetzt so im Normalfall im Training mit mir sind oder auch einfach generell fragen, sind tatsächlich einfach so 10 Minuten Ausrollgeschichten ganz langsam. Oder wenn du irgendwie Patella-Probleme hast, so rückwärts gehen auf dem Laufband bei einer Anwinklung oder so. Aber vor allem schlafen, essen, trinken, also alles andere. Ich bin da sehr konservativ eigentlich, einfach weil du natürlich auch immer neu ausgeben musst bei den meisten neuen Recovery-Tools. Und die Leute fangen dann an, sich Massageguns zu kaufen, 6 verschiedene Faszienrollen und so weiter und so fort. Dabei, ja, ist...
Eigentlich ist Schlaf, so, oder? Schlaf und Ernährung, wie du es gerade schon gesagt hast.
Ja, Schlaf ist, wobei auch da muss man mittlerweile ja leider ein bisschen aufpassen. Also es gibt auch in der Schlafpsychologie mittlerweile Forscher, die das richtig aggressiv kommerzialisieren, was einen dann auch schon wieder so ein bisschen überlegen lässt, weil die große Forschung oder ein Großteil der Forschung, die anerkannt wird, immer aus den gleichen Laboren kommt hier. Aber nein, auf jeden Fall, Schlaf ist die absolute Nummer 1. Also wenn du deine Schlafstunden nicht bekommst, musst du dir über andere Sachen keine großen Sorgen machen, sage ich immer. Es sei denn, es geht nicht anders, und wie du dann vorhin schon richtig sagst, dann kann man mal auf ein Supplement oder so zugreifen. Aber wenn man das nicht geregelt bekommt im Alltag, sollte man sich nicht über andere Details Sorgen machen, finde ich.
Ja. Was meinst du mit Schlafkommerzialisierung? Also, dass dann irgendwie so Produkte auch in dem Kontext beworben werden, wie Decken, die dann extrem schwer sind, dass man ruhiger schläft? Oder meinst du sowas? Oder Matratzen, die die Temperatur anpassen?
Ja, also klar, das auch. Wobei, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der gesamte Markt falsch ist oder so. Also zum Beispiel, das wird in der schwer entdecken. Da gibt es auch Meta-Analysen, experimentelle Studien, wie auch immer, die das ziemlich hart fest mit großer Effekt-Size auch sagen, dass das so ist. Aber ich mache mir immer so ein bisschen Sorge über, und ich meine, da darf man sich ja auch nicht rausnehmen, aber es gibt ja Social-Media-Wissenschaftler, die durchaus an großen Universitäten tätig sind, mehrere Bücher veröffentlicht haben, die dann aber recht schnell auch den einen oder anderen Werbedeal haben. Ich will da gar kein einzelnes Produkt angehen jetzt. Aber sowieso zum Beispiel Schlafsupplements. Muss man auch aufpassen. Genau, weil vielmals dann die Menge in anderen Größen empfohlen wird, als das, was dann auf tatsächlicher Studienebene empfohlen ist oder überhaupt gebraucht wird für den eigentlichen Effekt, um den es gehen soll. Also mir geht es eher Problempunkt Industrie. Und Industrie ist freie Marktwirtschaft, wird immer so funktionieren, wie sie eben funktioniert. Heißt, ich will ja gar niemandem groß die Schuld für geben, aber man muss immer aufpassen, wenn es um Zusatzmittel geht. Weiß nicht, wie viel man dann noch plus rausholt zu dem eigentlichen Effekt, den der gesunde Schlaf an sich hat.
Verstehe. Nimmst du Melatonin?
Nee.
Okay, ich auch nicht.
Ich glaube also, selbst wenn ich Schlafprobleme hätte, würde ich mir da einen anderen Weg suchen. Ich glaube, Schlafhygiene ist zumindest von dem, was mir im Studium beigebracht wurde, ist Schlafhygiene das Beste. Routine ist das Beste.
Ja.
Natürlich, also diese Lichteffekte zum Beispiel, das ist durchaus so und wahr. Ich glaube aber tatsächlich, dass eines der größten Probleme gar nicht unbedingt das ist, sondern vor allem diese typische, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber
Blaulichtfilterbrille.
Ja, das auch. Ich meine aber jetzt eher so Reward Circuitry für Leute, die eben am Handy sind, kurz vorm Schlafen gehen, auf Social Media. Also dass über dieses wiedergehende, belohnende Novelty, dass da einfach viel zu viel Content reinkommt, der dich auch auf impliziter Ebene engagiert. Und das macht es dann für dich schwer abzuschalten. Das Licht spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, wahrscheinlich auch eine große. Aber das andere ist, glaube ich, das große Problem. Und selbst wenn du dich dann mit Brille hinsetzt und dann aber auf TikTok scrollst, dann wirst du immer noch Probleme damit haben, einzuschlafen.
Ja. Fair point. Nächster Punkt sind, und da bin ich auch gespannt, ich kann ja vielleicht, wir machen es mal so, ich gebe als erstes meine Zahl ab, okay, und dann kommst du. Brain-Jogging-Apps, also quasi Apps am Handy oder am Laptop, wo man verschiedene Tasks oder Aufgaben bewältigen muss, die damit beworben werden, dass das Gehirn fitter wird. Hier habe ich alles natürlich auch auf Fußballer dann auch, ja, also wie wirksam ist für Fußballer, hier habe ich eine 2 von 10.
Ja. Ja, gebe ich vielleicht eine 1 von 10, aber mit Sternchen. Aber ich lasse dich erst deine begründen.
Ja, also da gibt es ja auch viele Untersuchungen, dass man vor allem in diesen, ich sage jetzt mal als Überbegriff Brain-Jogging-Apps, da gibt es ja dann auch wieder ganz viele Aufgaben, je nach Anbieter, ob das irgendwelche Zahlen sind, die man verbinden muss oder ob das dann irgendwelche Buchstaben sind, die in einer gewissen Reihenfolge aufgesagt werden und man muss sich merken, was ein, zwei oder drei Stellen davor dran war für einen Buchstaben, muss dann eventuell drücken oder dann auch, das kennt man häufig auch aus diesen Intelligenztests, wo man dann einen Würfel hat und der ist quasi aufgeflochten und dann muss man sagen, okay, so und so, wenn man den jetzt zusammenbaut, dann ist die Seite oben und die Seite unten. Ist ja dann eher so ein bisschen so die räumliche Fähigkeit, was da angesprochen wird. Und was ich halt auch immer wieder lese, ist, du wirst besser, ja, aber du wirst genau in dieser Fähigkeit besser. Ja, also genau in dem, was du tust. Das heißt, du hast erstmal generell wenig Transfereffekte auf andere kognitive Fähigkeiten und dann, naja, wir als Fußballer, wir müssen halt gute, schnelle Entscheidungen auf dem Spielfeld treffen. Und in der Sportwissenschaft gibt es auch dieses SAD-Prinzip, Specific Adaptation to Impose Demands. Der Körper passt immer relativ genau an das an, was gerade passiert und was er einfach regelmäßig macht. Und dementsprechend, wenn ich meine visuellen oder meine kognitiven Fähigkeiten trainieren möchte, dann hat es als Fußballer den größten Transfereffekt und den größten Benefit, wenn ich es einfach auf dem Platz mache, weil dann bin ich in einem Szenario, in einem Setting, was auch am Samstag oder Sonntag auf dem Spielfeld auf mich wartet. Und dann ist der Transfer einfach eher da, als wenn ich sitzend zu Hause in meinem Zimmer vor dem Laptop sitze und rechts und links oder was weiß ich drücke. Außer, und jetzt sind wir wirklich schon tief in der Materie, außer es gibt ja auch diesen Forschungszweig seit knapp 10 Jahren, der sich Brain Endurance Training nennt. Ich weiß nicht, ob du dem auch schon mal begegnet bist, wo es quasi, also die ursprüngliche Studie war die, dass es Soldaten gab, die einen Ausdauertest gemacht haben, Time to Exhaustion, bis es nicht mehr ging. Und dann hat man eben die Soldaten in 2 Gruppen unterteilt und eine Gruppe hat ein sogenanntes Brain Endurance Training gemacht. Das heißt, die saßen auf dem Fahrradergometer und haben währenddessen kognitive Aufgaben gemacht, beispielsweise, wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, ein Stroop-Test. Ja? Ja. Und dann hat man eben nach, ich weiß nicht mehr genau, nach 6, 8, 10 Wochen einen Post-Test gemacht und man hat festgestellt, dass die Gruppe an Soldaten, die einen Stroop-Test während der Ausdauerbelastung durchgeführt haben, dass die in puncto VO2 Max haben sich beide Gruppen sind gleich geblieben, was die Verbesserung angeht. Aber bei einem Time-to-Exhaustion-Test, also bis du nicht mehr kannst, bei einer bestimmten Frequenz, waren die Soldaten mit diesem Cognitive Load wesentlich besser. Und gerade in dem Kontext gab es jetzt seitdem viele Studien und auch eine bei Fußballern, wo Fußballer quasi direkt nach dem Training kognitive Übungen quasi so ohne, ja, kognitive Übungen am Bildschirm gemacht haben, die gezeigt haben, dass es nochmal so ein bisschen die taktischen Entscheidungsskills nochmal ein bisschen besser verbessert, wenn man sowas direkt nach einem Training macht. Ist aber für mich auch eine sehr isolierte, fast schon laborbedingtes Setting. Mhm. Deswegen, ja, wie gesagt, eine, so wie gesagt, 2 von 10, glaube ich, gern.
2 von 10, ja.
Ja.
Ja, sehr spannend. Also ist ja das erste Mal so richtig in meinem Gebiet, glaube ich, die Frage oder das Thema. Ich bin auf jeden Fall grundsätzlich bei dir, dass so fußballspezifische Brain-Jogging-Apps in der Form, wie sie sein müssten, um zu funktionieren, nicht existieren. Also das, was man da aktuell macht. Ich will gar nicht groß kritisieren, was da der kreative Ansatz hinter ist, weil man hat sich gedacht, okay, pass auf, das sind so die urtypischen Intelligenztests aus der Psychologie, sowas wie Mental Rotation oder eben, ja, weiß ich nicht, so kleine kognitive Load-Aufgaben eher so für den Prefrontal Cortex und so und dass das dann gegebenenfalls transferiert. Die Idee ist gar nicht so doof, nur ist das Problem, wie du schon richtig sagst, du kannst das Hirn nicht mit dem einen trainieren und dann was anderes erwarten. Und ich glaube, das ist auch so das große Missverständnis, was ich immer wieder erlebe, wenn ich Leuten sage, was ich mache oder was ich studiere. Das Thema Neurowissenschaft oder Hirnforschung wird ja immer so auf ein Organ reduziert. Also gesteigerte kognitive Fähigkeit lese ich bei so vielen Produkten und Trainingsmethoden und Ideen. Und du fragst dich ja eigentlich immer, was heißt das denn? Das Hirn macht am Ende des Tages alles. Alles, was uns ausmacht, unsere Entscheidungen, unsere Bewegungen, wie wir gucken, wie wir riechen, wie wir denken, was auch immer, kommt vom Hirn. Das sind alles unglaublich separate Prozesse, die natürlich irgendwo interagieren. Aber es ist nicht so, als könntest du dein Gehirn wie ein Muskel stärken und das wird größer und funktioniert besser dann in allen Rahmen, sondern du musst unglaublich speziell an dem arbeiten, was da ist. Und ich glaube, was auch jetzt über dieses neue Feld von Neuroplastizität, das ist ja auch immer noch nicht mehr verpönt, aber war es ja in der Neurowissenschaft ganz lange, einfach weil so die ganz großen Neurowissenschaftler, die dann auch neurophysiologisch geforscht haben, gesagt haben, nee, das kann so nicht funktionieren, das ist alles relativ lokalisiert, die einzelnen Strukturen, die verändern sich nicht und Training hat überhaupt keinen Effekt, das ist ja eigentlich so das, wo wir herkommen. Und mittlerweile sagt man ja durchaus, dass es einen Hirntrainingseffekt gibt. Also das Thema Plastizität bedeutet ja einfach nur, dass sich irgendwelche Hirnstrukturen, je nachdem, was wir dann machen und was wir trainieren, verändern und umbauen und an unseren Alltag unser Verhalten anpassen. So, und wenn man die Idee nimmt und sagt, okay, hey, das müsste ja dann auch zum Beispiel für einen Fußball funktionieren, dann sage ich prinzipiell ja, tut es auch, aber man muss eben dann genau in dem Bereich was machen. Und was auch so ein bisschen das Problem ist, Neuroplastizität kommt vor allem aus so pathologischen Studien, also mit Leuten, die ein Problem haben, wenn jetzt zum Beispiel eine Hirnstruktur fehlt oder zum Beispiel eine Sinneswahrnehmung fehlt, also zum Beispiel für Leute, die erblindet sind aus einem internen Grund, also was eine Hirnstruktur, die gestört ist, jetzt nichts, was direkt mit den Augen kaputt ist. Diese Hirnregion, die dann ja repräsentiert wird in einem sensorischen, ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich mit den deutschen Begriffen hier ein Problem, aber somatosensory Context, das Mapping, was dann für deine Augen oder deine visuellen Prozesse verantwortlich ist. Das wird dann übernommen von einem anderen Bereich, je nachdem, wie du kompensierst. Bei vielen ist das zum Beispiel das Gehör und dann kommt das Audio-Mapping quasi über dieses visuelle Mapping hinaus. Und wenn du das dann anschaust bei den Leuten, wenn sie was wahrnehmen, also einen Hörreiz bekommen, dann hast du jetzt mal so ganz doof und schnell zusammengefasst in den Hirnscans dieser Menschen ein kurzes Aufleuchten in den visuellen Bereichen. Das ist Neuroplastizität, also dass eine bereits bestehende Struktur übernommen wird beziehungsweise einen anderen Effekt kriegt. Und so kann man im Fußball auch trainieren. Nun musst du dann natürlich wieder bedenken, welcher Struktur wird Platz gemacht, was geht, was kommt. Also das ist alles auf gewisse Art wahrscheinlich, so genau weiß man es dann auch nicht, aber limitiert. Und vielleicht, das war der Grund, warum ich jetzt Asterix gesagt habe oder einfach so Sternchen. Es gibt Brain-Apps, also so typische Brain-Apps außerhalb von Fußball, die funktionieren. Also bei Leuten, die ganz bestimmte Krankheiten und Probleme haben. Zum Beispiel gibt es ja Menschen, die können nicht sehr gut lesen, die haben starke Aufmerksamkeitsprobleme. Dann gibt es natürlich, also sämtliche Schlaganfallpatienten haben sehr bestimmte spezifische Probleme, je nachdem, wo dann das Problem entstanden ist. Und da gibt es Apps, wo du tatsächlich über sehr langes, wiederholtes, unglaublich nerviges Training, also das ist überhaupt nicht irgendwie cool, interaktiv und spannend, sondern das ist richtig harte Leistung, die die Leute da erbringen, auch über Monate hinweg, immer und immer wieder, wo man dann langfristig Veränderungen sieht, sowohl auf struktureller als auch auf Verhaltensebene, was ja dann so ein bisschen der Goldstandard ist. Und da bringt es was. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass die Leute denken, ich kann einfach irgendwas für ein bisschen machen und sehe dann einen Effekt. Das ist so, als würde man sich jetzt Duolingo nehmen und sagen, ich lerne Italienisch und ich mache einmal pro Woche 10 Minuten Duolingo. Wenn du was lernen möchtest und wirklich strukturell verändern möchtest, dann musst du stundenlang knechten, Monate hinweg, bis du da einen langfristigen Effekt bekommst. Wenn du den dann kriegst, ist das unglaublich powerful und super. Und dann ist das Gehirn auch das, wofür wir es halten. Einfach dieses unglaublich spannende und sich verändernde Organ. Aber das passiert nicht einfach mal so. Also das ist immer so der erste Warnpunkt. Das andere, das mit den Soldaten, die Studie kannte ich tatsächlich, weil das haben wir in meiner Studie auch gemacht. Also Leute aufs Fahrrad gesetzt und dann Stoop Task am Tablet, also diese Doppelbelastung. Ich kenne tatsächlich jetzt gar nicht die aktuellen Studien dazu. Ich kann nur von dem berichten, was wir hatten. Und bei uns war das Spannende oder das, was uns so ein bisschen gestört hat. Wir hatten ja eigentlich verglichen Leute, die nur auf dem Fahrrad sitzen und Leute, die auf dem Fahrrad sitzen mit dieser mentalen Aufgabe. Und wir hatten keine Unterschiede, also so rein im Ermüdungsfaktor. Und die hatten alle genau das gleiche Protokoll, Vortest und dann ajustierte Intensität auf dem Rad. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem, was du gesagt hast, zu tun, weil wir natürlich auch nicht dieses langfristige Knechten mit denen gemacht haben, sondern die haben das zweimal gemacht für so 45, 50 Minuten. Aber wir haben dann danach einen separaten kognitiven Test gemacht und die haben alle gleich performt. Also wir hatten während dieser Aktivität gar keinen großen Ermüdungseffekt, keinen kognitiven jedenfalls. Und dann gibt es ja so diese Studien, die sagen, ja, aber Exercise bei hoher Intensität fördert auch kognitive Fähigkeit und so. Also das
fand ich. Was war die Hypothese da? Also wovon seid ihr, was hat ihr hinter dem Vorfeld?
Es war gar nicht unsere direkte Intervention. Wir wollten einfach schauen, wie verhalten sich Leute visuell, wenn sie einfach nur peripher ermüdet sind, also so rein vom Laufen physische Aktivität,
ja,
oder eben
physische Aktivität
plus kognitive Aktivität. Genau, also was ein bisschen Spielen, gleiches Problem, spielnäher ist, aber natürlich sind es keine spielnahen Entscheidungen. Das haben wir dann auch so in der Diskussion ausgeschrieben gehabt. Wenn, dann müsstest du die Leute wahrscheinlich wirklich kontextspezifisch ermüden, also in der Spielsituation immer und immer wieder Entscheidungen treffen lassen mit einem gewissen Druckgefühl, also gegebenenfalls noch so einer Belohnungssituation. Ja, aber für uns war es eigentlich total blöd, weil natürlich die Idee der Intervention war, dass wir eine Gruppendifferenz haben. Hatten wir aber nicht. Es war quasi so ein Control, so ein Check, einfach um zu gucken, ob unsere experimentelle Idee so funktioniert hat, wie wir sie wollten. Das war aber dann da so ein bisschen.
Und was war, also du sagst, es war Part von einer Intervention, von einer größeren Intervention. Wozu habt ihr das dann gemacht? Also was wolltet ihr dann im nächsten Step untersuchen?
Wir haben die Leute vorher und nachher Ballannahmen machen lassen mit einem Eye-Tracker und haben einfach geschaut, A, wie ist die Performance bei dieser Ballannahme, also zu einem Einwurf, ein Ball aus der Luft, und B, wie verfolgen die Augen den Ball bei dieser Ballannahme vorher, nachher. Also
ja,
die Hauptidee der Studie war einfach nur so den Ermüdungsfaktor mit potenziellem Effekt auf visuelles Verhalten zu testen. Mhm. Einfach, ob es da in irgendeiner Form Effekt gibt. Und wir haben da auch ein bisschen was gefunden, aber es war natürlich eine recht kleine Studie in dem Rahmen, deswegen will ich das gar nicht groß überinterpretieren, aber wir hatten vor der Ermüdung zum Beispiel einen positiven Link zwischen wie akkurat kannst du auf den Ball schauen, also wie oft hast du wirklich eine Fixation auf dem dir entgegenkommenden Ball und wie erfolgreich ist deine Ballannahme. Und der Effekt war, also es war eine Korrelation, jetzt keine ANOVA-Analyse oder so, sondern wirklich Trial by Trial und die haben 40 Einwürfe jeweils angenommen. Und der Effekt war aber weg nach der Ermüdung. Der Effekt war aber auch schon vorher relativ schwach. Also das war so eine Linear Mixed Effect Analysis und das war dann einfach ein Slope-Effekt sozusagen, also eine leicht positive Verbindung. Jetzt aber keine unglaublich starke Korrelation, wo man sagen würde, okay, also je besser dieses Blickverhalten, dann hast du eine garantierte perfekte Annahme. So war das nicht. Und das haben wir auch nie so gesagt. Aber das war die Hoffnung ursprünglich, dass wir da so einen clip und klaren Opposite-Effekt haben. War es aber nicht. Okay. Es war auch nicht so, dass es danach eine negative Verbindung gab oder so, sondern es war einfach neutral.
Okay. Ja, ich glaube am Ende, das hat man mir damals im Masterstudium auch immer wieder gesagt, jede Erkenntnis, selbst wenn es jetzt dann die Nicht-Eintreten der Hypothese ist, ist irgendwo dann trotzdem auch eine Erkenntnis, gell? Mit der man dann auch weiterarbeiten kann. Okay, Punkt 6. Und das ist ich weiß, was jetzt von dir kommt, in welchem Kontext. Ich sage es jetzt einfach mal ganz allgemein. Ich würde auch gleich wieder meine Punktzahl geben, Koordinationsleiter.
Ich hab doch erwartet.
Koordinationsleiter ist für mich eine 6.
Mhm. Ja, ist für mich auch eine 6, muss ich sagen.
Ja?
Ja? Ja.
Soll ich loslegen? Willst du loslegen? Gedanken?
Ich kann loslegen. Ich glaube, du hast noch einen etwas anderen Punkt als ich. Ich benutze die Koordinationsleiter gerne online, um zu sagen, ist nicht gut, aber einfach aus dem Grund, dass viele Leute gerade hier denken, dass das ein Speed-Trainingstool ist, also dass man dadurch schneller wird. Und ich möchte mich gar nicht rausnehmen. Als ich so 13, 14 war und angefangen hatte mit Fußball, dachte ich das auch. Einfach, weil das so vermarktet wird, weil man da eben aus Marketinggründen nicht so scharf irgendwie trennt. Ist ja auch okay. Aber für den Effekt, also wenn ich schneller werden möchte als Spieler, dann stelle ich mich ja nicht in die Koordinationsleiter. Machen aber viele. Deswegen sage ich immer, nee, und da gibt es auch sowohl Meta-Analysen als auch natürlich dann eine Menge experimenteller Studien, die sagen so, nein, funktioniert nicht, ist für was anderes gut. Aber, und das wirst du jetzt gleich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen aus einer zentrierter Ebene auch erklären, aber also Thema Koordination, Regeneration und einfach Wiedereinführung in die Bewegung. Also wenn du jetzt eine Verletzung hattest, Kreuzbandriss, Knöchelgeschichten und so weiter, ist das super. Einfach, weil du natürlich das erste Mal in einem gesicherten Raum ohne aggressive Richtungswechsel wieder so ein bisschen Kontrolle über deine Proprioception, Somatosensory Feedback eben in diesem dynamischen Kontext bekommst. Dafür ist es toll. Deswegen auch eine 6 von 10. Es hat einfach einen speziellen Part, den es erfüllen kann, den aber auch andere Bewegungen und Bewegungsformen erfüllen können. Also ob du da deine 6-7 Quadrate vor dir hast oder ob du 1-2 Hütchen nimmst, ist dann am Ende des Tages egal. Es gibt aber natürlich einen ganz netten Rahmen, um zum Beispiel ähnliche Geschichten, die ihr macht, einfach noch zusätzliche kognitive Last mit reinzunehmen und so. Und da kannst du, glaube ich, gerne ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, also bisher auch gehe ich voll mit. Ich würde eigentlich gerne auch mal widersprechen oder so, dass wir irgendwie auch mal so größer ins Diskutieren kommen, aber nee, also zum Thema Schnelligkeit hast du schon alles gesagt. Da gibt es andere Tools, bessere Tools, andere Methoden. Und im Kontext Koordinationstraining, ja, gibt es einfach drei Leitprinzipien, die wir immer wieder auch in unseren Coach-Ausbildungen nennen, die auch Professor Dr. Klaus Roth, Begründer der Ballschule Heidelberg, immer wieder nennt. Fürs Koordinationstraining ist Vielseitigkeit, Neuartigkeit und Freudbetontheit total wichtig. Und da ist die Koordinationsleiter ein Tool, wo man einfach einsetzen kann, da verschiedene Schritt-Sprungfolgen einzuüben, immer wieder den Spieler neu zu challengen, dann auch, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht kognitive Komponenten mit reinzunehmen oder irgendwelche Bewegungen für den Oberkörper auch noch, die dann simultan ausgeführt werden, Stichwort Kopplungsfähigkeit. Aber, wie du es gerade auch gesagt hast, es gibt noch weitere Möglichkeiten. Ich kann auch an der Linie kann ich extrem viel machen. Ich kann vielleicht auch mit einem Seil mit Seil springen oder ich mache mit dem Seil einen Kreis am Boden, kann ich mega viel machen. Ich brauche theoretisch auch gar kein Tool und kann einfach mit bestimmten Schritt- oder Sprungfolgen da schon ganz viele Akzente setzen. Und von daher ist es ja eine coole Sache, aber es ist halt auch nicht so, es ist ein Tool, wo ich schon auch einfach bewusst einsetzen sollte. Und wenn ich es bewusst einsetze, ist es klasse.
Und wenn ich da eben, ja, in diesen extrem schnellen Nähmaschinenschritten durchgehe, ja, wo man halt häufig sieht, dann ist es vielleicht so ein bisschen am Ziel vorbei. Siebter Punkt. Barfußtraining ist für mich eine 8 von 10.
Ja, ich würde sogar sagen eine 9 von 10.
Okay. Komm, ich leg mal wieder los, barfuß. Warum? Weil es einfach zunächst mal für die Fußgesundheit und generell körperliche Gesundheit extrem viele Vorteile hat. Der Fuß ist eigentlich total spannend, weil wir 26 Knochen in einem Fuß haben. Wir haben 33 Bänder, extrem viele Muskeln, Sehnen, Gelenke, sonstiges. Und wenn man sich mal überlegt, 26 Knochen hat ein Fuß, das heißt beide Füße zusammen, 26 plus 26, sind 52. Also 52 Knochen von unserem Körper sind unseren Füßen. Unser ganzer Körper hat 206 Knochen. Das heißt, also ein Viertel aller Knochen ist in den Füßen und meistens ist der Fuß halt, ich sag mal, 6 bis 10 Stunden am Tag in wie so eine Art Fäustling, ja, also in einem Schuh. Und überleg mal nur, wenn du die Hand, wenn du deine Hand die ganze Zeit im Fäustchen drin hast, diese ganze Propriozeption, diese ganzen Skills, die da sind, die gehen einfach schrittweise verloren. Und barfuß gehen ist mit so vielen positiven Benefits verknüpft. Tendenziell bessere athletische Performance. Also da gibt es Studien, wo man sieht, okay, wenn Menschen barfuß aufgewachsen sind, die haben höhere Stabilität, die kommen bei einem Standweitsprung weiter. Plus es ist fürs Techniktraining einfach auch eine extrem coole Differenz, ja, Stichwort differenzielles Training, mal mit Schuhen, mal ohne Schuhe, es macht Spaß, es stärkt den Fuß, ja, die Füße sind einfach das Fundament und von da ist es eine Sache und ich glaube, ich höre das bei dir auch so ein bisschen raus, ja, dieses, und da können wir uns leider auch beide, glaube ich, nicht frei von machen, aber halt irgendwie so Marketing, was gemacht wird, was aber von Produkten oder so, oder Dienstleistungen, die einfach sowohl auf einer praktischen Ebene als auch auf einer evidenzbasierten wissenschaftlichen Ebene so keinen Mehrwert hat. Das, ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen, das sind wir kritisch, ja?
Ja.
Und sind da allergisch. Und barfuß ist halt für mich was, ich muss nichts verkaufen, es kann sich jeder leisten und es ist eine total coole Sache.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also genau daran angedacht, warum sollte dir jemand erzählen, dass du unbedingt barfuß trainieren sollst, wenn er da wirklich keinerlei Eigenwert von hat, also weder monetär noch in irgendeiner Form. Da muss schon was dran sein, dass es funktioniert. Und ich glaube, ich muss da gar nicht groß drauf eingehen, was du jetzt anatomisch zugesagt hast. Vielleicht nochmal so zurück in mein Neurofeld, also die Neuroplastizität, wie du schon richtig sagst, also dieses proprioceptive Feedback, somatosensory Feedback, das reduzierst du halt eben auf Kartoffelsack für weiß ich nicht wie viele Stunden deines Tages. Und das Beispiel mit dem Handschuh, das gefällt mir richtig gut. Da gibt es nämlich eine Menge Studien zu, also zum Beispiel auch wieder Schlaganfallforschung und so, wenn du eben Leute wieder dazu bewegen möchtest, dass sie die jeweils betroffene Seite besser bewegen oder mehr bewegen, einfach als eine Trainingsmaßnahme. Das ist somit das größte Problem ist, dass die Leute eben, weil es so schwierig ist und weil da die Probleme sind, einfach natürlich gar nicht mehr Bewegung in diesen Bereich bekommen, was dann dafür sorgt, dass du A, nicht besser wirst und B, das immer frustrierender wird über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dann gibt es dann diese Restriktionsstudien, wo du Leute dazu zwingst, das zu machen, indem du dann zum Beispiel die gesunde Hälfte wegnimmst und so, sei das über Handschuhe etc. oder so Schienen. Und genau das Gleiche machen wir auf natürliche Art und Weise mit unseren Füßen den ganzen Tag. Natürlich sind die Bewegungen, also gerade für uns Fußballer ist das natürlich super spannend, weil der Fuß tatsächlich auch eine gewisse technische Forderung bringt. Aber ja, es macht unglaublich Sinn, da mehr zu machen und vielleicht auch aus anekdotischer Perspektive. Ich hatte immer mal wieder kleine Knöchelprobleme, sobald ich angefangen habe mit Barfußtraining, jetzt gar nicht unbedingt direkt am Ball, sondern einfach so Bewegung, Fußstellung, Kleinigkeiten, ne? Selbst so Zehenmobilität, also was vielleicht ganz komisch wirkt. Ich habe da dann morgens gestanden und hier wieder langfristiges Knechten, aber ich glaube für 2-3 Jahre hinweg so 20 Minuten jeden Morgen einfach nur probiert, mit meinem großen Zeh so ein Handtuch anzuziehen oder separate Bewegungsmuster zwischen großem Zeh und kleinen Zehen hinzubekommen. Einfach, weil das bei mir gar nicht ging. Und das macht aber langfristig einen riesigen Unterschied. Und es sind immer diese kleinen witzigen Maßnahmen, wo dich andere Leute, sei das im Studio, auf dem Platz oder so, doof für angucken, die dann aber am Ende des Tages durchaus gut funktionieren. Und ich glaube, ja, da haben wir eine ähnliche Philosophie, dass man Leute einfach so ein bisschen dahin bringen möchte, so, hey, die meisten Mittel sind da, also du brauchst jetzt nicht unbedingt immer die LEDs für 10.000 Euro oder das für was auch immer, also selbst für Teamtrainer. Es gibt so viele kleine Maßnahmen, mit denen du deinen Spielern schon eine andere Erfahrung geben kannst, die durchaus besser ist als das, was in den meisten Fällen angeboten wird, ohne dass du ein riesiges Budget brauchst, meiner Meinung nach jedenfalls.
Voll. Ich feiere das Wort Knechten.
Was ja, es ist so.
Geil. Und die Übung, wo du auch genannt hast, also die, ich nenne es Ansteuerung der Zehen, ja, einmal großer Zeh anheben und dann einmal die kleineren Vieren anheben, ist eine Übung, die auch die meisten Spieler, gerade auch die ich aktuell betreue, die sie von mir als Hausaufgabe bekommen, gerade wenn sie es auch nicht können.
Ja.
Punkt 8 bin ich sehr, sehr gespannt, was du da sagst. Training auf Wackelbrettern oder Instable Surface, Unstable Surfaces heißt, glaube ich, auf Englisch, also instabile Untergründe. Ja, ist bei mir eine 3 von 10.
Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen tiefer gehen. Ich muss sagen, eine 1 von 10. Okay, ich kann auch direkt in meiner Begründung anfangen. Das soll gar nicht so viel mit meiner eigenen Meinung zu tun, weil das tatsächlich ein anderer Bereich ist als das, wo ich mich normalerweise mit beschäftige. Aber ich habe da auch eine Geschichte zu erzählen. Meine erste Masterclass, also hier an der UVC, und das ist so ein, um das vielleicht mal kurz in Perspektive zu setzen, das ist so das Zentrum für Kinesiologie in Nordamerika. Und aber ganz besonders aus dem Grund, weil wir eine richtig starke Motor Control Section haben. Also bei uns heißt das Motor Control, Neuromechanics, Motor Learning. Das ist all das, was A mit Neurophysiologie, Verhaltensforschung, Neurowissenschaft zu tun hat, die unseren Körper bewegt. Also am Ende des Tages sind ja sämtliche Bewegungen, die wir ausführen, gesteuert über unser zentrales Nervensystem, abgesehen jetzt von Reflexen oder so, die jetzt über die Wirbelsäule oder so laufen, um das mal ganz grob vereinfacht in zwei, drei Sätze zusammenzufassen. Und da haben wir so eine Gruppe von 6, 7, 8, ich glaube vielleicht sogar mehr, 9 Forschern, die da schon seit 20 Jahren plus riesen viel Funding haben und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Meine Professorin gehört dazu. Und ich war aber bei einem anderen Professor, erster Kurs, 20 Leute in der Klasse, also wirklich wenig. Ist eben so eine Master-Spezialisierungsrunde gewesen. Ich glaube, Titel der Klasse war Sensory Motor Adaptation und noch irgendwas. Und wir gehen rein und der war natürlich erstmal relativ beängstigend für die meisten. Also wir hatten am Ende des Kurses waren nur noch 3 Studenten da, ich und 2 andere aus einem anderen Neuromechanics-Labor, alle anderen.
Aber über uns rum, oder?
Weil er, genau das war's. Also es hatte ein Student, wir mussten alle unser eigenes Projekt mitbringen, mit dem wir uns dann forschungstechnisch befassen wollten für das Semester. Und da hatte dann einer angefangen, über Proprioceptive Training zu sprechen. Also genau das, so Balanceboard-Geschichten und so.
Yeah.
Einfach um die Wahrnehmung unserer Körperglieder zu verbessern mit bestimmten Trainingsmaßnahmen. Und da hatte er dann, hat ihn unterbrochen. Also die Person stand vorne, du musstest präsentieren und gesagt, wenn noch irgendjemand in der Klasse ist, dem wir probieren, Proprioceptive Training irgendwie zu verkaufen oder in irgendeiner Form sich damit befassen möchte, sage ich euch jetzt, ihr könnt den Kurs gerne abwählen und kommt nicht wieder. Und so war es dann auch. Also es haben sämtliche Leute wahrscheinlich aus anderen Gründen diese Klasse abgewählt. Und das liegt vor allem daran, der Mann ist absoluter Sensory Motor Adaptation Experte, also so Cerebellum-Type Prozesse und so weiter und so fort. Ja. Und natürlich auch für Proprioception, weil da geht es oft darum, wo sind meine Körperglieder, wenn ich keinerlei visuellen Input zum Beispiel dazu habe oder auch keinen somatosensory Input. Und er meinte, also Proprioceptive Training, das gibt's nicht, das ist eine Farce, das ist Marketing. Und ja, deswegen für mich ein prägsamer Moment, ohne da jetzt groß vielleicht den wissenschaftlichen Hintergrund zuzulegen, aber das war seine Meinung. Man muss ja immer so ein bisschen objektiv bleiben und vielleicht gibt es ja dann doch irgendwie einen Sinn und so dafür. Deswegen will ich da nie in absoluten Schwarz-Weiß-Terms sprechen. Aber von dem, was mir beigebracht wird und wurde, bringt nicht viel. Zumindest nicht dafür. Also es mag sein, dass es an anderer Stelle auch für deinen Placebo oder sonstigen Effekt hat. Aber,
ja, aber das finde ich jetzt spannend, weil da habe ich jetzt, also hast du jetzt von propriozeptivem Training im Kontext von diesen instabilen Untergründen gesprochen oder war das eher so, dass er gemeint hat, generell propriozeptives Training, also es ist ja quasi das Training, wie du es gerade schon gesagt hast, der Eigenwahrnehmung, ja, sowas gibt's nicht oder sowas funktioniert nicht.
Also wenn du so einen hardcore-mechanistischen Forscher fragen würdest, der schon seit Ewigkeiten das macht, würde der dir vermutlich in jeglichem Fall sagen, nö. Der kommt aber natürlich dann auch noch aus der Generation, bevor überhaupt das Thema Neuroplastizität angenommen wurde. Also es gab ja eine Zeit, da wurden solche Studien überhaupt nicht veröffentlicht und von sämtlichen Editoren rausgeworfen und so. Und das wissend, müsste man da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein. Also wie gesagt, das war jetzt eine Geschichte, jetzt nichts, was irgendwie grundsätzlich Regel und Gang sein sollte. Ich persönlich kenne mich mit so proprioceptive Geschichten nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Also ich wüsste auch gar nicht genau, was da die besten Trainingsmethoden sind. Das war jetzt wirklich...
Das wäre jetzt nämlich auch alles. Ja, genau, das wäre jetzt nämlich auch mein Punkt gewesen. Und ich glaube, ja, auch mal schön, wenn man da so vielleicht ein bisschen andere Ansichten, oder es sind wahrscheinlich auch gar nicht großartig andere Ansichten, aber was zum Beispiel auch wir ganz oft machen oder auch im Online-Kurs haben, Trainingspaket, wir machen sogenannte Neuromobility-Übungen, sogenannte Gelenkskreise, ja, wo du zum Beispiel das Sprunggelenk oder das Kniegelenk, du kannst eigentlich auch fast jedes Gelenk vom Körper beziehen, durch die Full Range of Motion bewegst, in einem zunächst moderaten, tendenziell eher langsamen Tempo mit dem Ziel, die Kommunikation Gehirn-Körper zu verbessern. Ich sage es immer in den Ausbildungen auch zu den oder in den Trainings mit den Spielern so, stelle deinen Körper vor wie so eine Art Landkarte, okay? Und ich möchte einfach, dass diese Landkarte überall klar ist, dass da nicht irgendwie Dinge verloren gehen, dass da irgendwie nicht Löcher sind, sondern dass dir einfach klar ist, dass du schnell, bildlich gesprochen, von A nach B kommst. Und in dem Moment, wo du einfach weißt, wie fühlt sich das Sprunggelenk an in der Stellung, in der Gelenkstellung, wie fühlt sich es an, wenn ich vielleicht noch hier und da im Oberkörper eine andere Position habe, ja, indem ich einfach alle diese Bewegungsoptionen so ein Stück weit kenne, ja, und dann auch, da gibt es auch so einen schönen Satz, do unsafe things to feel safe, also auch so, weißt du, bewusst in diese Stellung rein, wo man sich potenziell auch verletzen kann, dann sind es ja alles so Bewegungen, die mein Gehirn auf jeden Fall schon mal gemacht hat in einem kontrollierten Setting. Und unser Gedanke ist halt, und ich habe da zum Beispiel viel von dem Ausbildungsinstitut Z-Health gelernt, ja, wo da eben von Proprioceptive Training gesprochen wird. Das ist auch ein amerikanisches Ausbildungsunternehmen, dass du dadurch bessere Bewegungen hast und hence auch seltener verletzt bist. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ich mache das seit 5 Jahren, mache ich jeden Tag, wirklich jeden Tag, also jeden Tag, egal ob Corona, egal ob Party die Nacht davor oder so, mache ich so ein paar Gelenkskreise und ich merke, das tut mir brutal gut und auch den Spielern, mit denen wir arbeiten, das ist eine klasse Sache. Es ist halt so ein ganz anderer Zugang für propriozeptives Training, weil in puncto Wackelbrett gebe ich dir oder deinem Prof auch recht, dass du hier und da vielleicht so ein Stück weit, meine ich auch in Studien gelesen zu haben, diese propriozeptive Schärfe schon minimal trainieren kannst, aber du einfach wenig Übertrag hast aufs echte Leben, wo du einen harten Untergrund hast. Und dass man das vielleicht hier und da mal so ein Wackelbrett als, ja, irgendwo auch wieder so als Differenz, dass man es nutzt, um mal was anderes kennenzulernen, dass sich da das Gehirn, der Körper wieder neu mit auseinandersetzen muss. Aber dass es wirklich nur so ein punktuelles Gadget ist und eigentlich schon auch der Großteil eben von dem propriozeptiven Training nicht auf dem Wackelbrett stattfindet. Ja.
Ja, also ich dazu vielleicht nochmal. Ich glaube, das große Problem ist dabei auch, wie bei manchen anderen Sachen, das ist oftmals einfach nur der Term, der dann darauf kommt, also wie man was nennt. Und ich glaube, der Gedanke hier ist oftmals, also wir machen viele dieser Balance-Studien, wo du keinerlei visuelles Feedback hast, zum Beispiel deinen unteren Gliedern, oder ich mache auch aktuell Studien so zu Visual Motor Adaptation, also so Greifbewegung ohne visuelles Feedback zu deinem Arm oder deiner Hand. Und man sagt ja dann, also wenn all das wegfällt, du hast sowohl keine Tactile-sensorische Wahrnehmung, du hast aber dann auch irgendwann keine Proprioception mehr, einfach weil du die ganze Zeit nicht siehst, und dadurch verlierst du dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl deiner Hand- und Armposition im Raum, je nachdem, was du dann für ein Experiment ausführst. Und daher kommt so ein bisschen, glaube ich, dieses Argument zu sagen, ja, dieses Proprioception-Type-Training, was aber anders ist von dem, was du jetzt beschreibst. Also ich glaube, deswegen sage ich Term, das, was ihr macht, das ist durchaus einfach Körperwahrnehmung, sensorische Ansprechung in sämtlichen Bereichen, aber einfach auf eine Art und Weise, wenn du es jeden Tag immer und immer wieder machst, vielleicht auch eher als eine Priming-Methode, dass du einfach dann genau da bist und weißt, was Sache ist. Aber so proprioceptive Training in der Art und Weise, wie er das hier meint, ist eher so, du machst eine Trainingsmaßnahme vielleicht ein, zwei Mal pro Woche und hast dann so einen langfristigen Steigerungseffekt. Also theoretisch würde das ja heißen, verbesserte Mappings in deinem zentralen Nervensystem. Also, dass du da sowohl afferent als efferent in irgendeiner Form die Effizienz deiner Stränge verbesserst. Das ist, glaube ich, nicht so. Also kurzfristig mag das sein, aber dass du da langfristig strukturell zum Beispiel durch ein Wackelboard was veränderst, ist ziemlich unwahrscheinlich. Einfach weil du in solchen Studien, also zum Beispiel wie bei mir, das sind so
Studien. Erklär das gerne mal, was ihr da macht.
Mit, ja, wir haben, also es gibt so ein Tool, das heißt KinArm, das kann man mal nachgucken, das wir nutzen die meisten Adaptationsstudien eigentlich. Dafür machst du Greifbewegungen zu Zielen, du bekommst visuelles Feedback, also so digitalisiertes Feedback eigentlich von so einem kleinen Mauscursor, kannst du dir das vorstellen, das reflektiert dann deine Handposition und du greifst einfach zu Zielen. Und dadurch, dass es aber nicht deine wahrhaftige Handposition ist, also das kann man dann als der Forscher ändern, dass das zum Beispiel bei einer leicht veränderten Neigung sich bewegt. Also statt genau deine wahrhaftige Handposition wiederzugeben, siehst du auf dem Bildschirm dann 3,5 Grad nach rechts geschoben, diesen Mauscursor. Du denkst aber, dass das deine Hand ist. Und das kannst du zum Beispiel in der Studie, die ich jetzt mache, haben wir da so einen gefixten Offset von 3,5 Grad, nur, also minimal, der vom Ziel wegführt, so eine festgesetzte Ziellinie. Und die Leute sehen sich die ganze Zeit immer wieder dieses Ziel verpassen. Du sagst denen das 100 Mal. Du sagst, also dieser Cursor ist fake, das stimmt nicht, der ist bei genau um diese Zahl verändert. Du zeigst denen das sogar mit der Hand dann noch live dabei. Aber durch dieser Effekt, den das da gibt, das ist eben diese Sensory Motor Adaptation. Es gibt dann so ein Sensory Prediction Error, nennt man das. Das ist die Differenz zwischen dem, was wir erwarten, was wir tun, und was wir dann tatsächlich irgendwie von unseren Sinneswahrnehmungen sehen, was passiert. Sehen, fühlen, wie auch immer. In diesem Fall ist es dann sehen. Und dadurch, dass der Cursor weggeht, hast du dann diese Diskrepanz zwischen den zwei Linien und das gleichst du dann aus. Also du machst dann kompensierende Armbewegung. Und das geht selbst bei so einer kleinen Veränderung wie bei 3,5 Grad so weit, dass die Leute bis zu 30, 40, 50, 60 Grad ihre Hand wegbewegen. Und deswegen sage ich, so Proprioception ist so ein bisschen Quatsch, weil du kannst das wegdenken und auch so manipulieren, dass das ganz krass wird. Also du stellst dir vor, ich sitze da neben den Leuten und ich sehe, wo die wirklich hingreifen. Und angenommen, das Ziel ist direkt vor denen und die greifen aber hierhin, also total woanders. Und die sind aber der festen Überzeugung, dass sie genau zum Ziel gehen, eigentlich.
Okay.
Und deswegen Training nicht. Sobald du das ausmachst, also wirklich innerhalb von Millisekunden, das ist das Schöne ja an unserem Körper und wie der sich bewegt, dieses Rekalibrieren passiert sofort. Also die nehmen die Hand raus und sofort greifen sie wieder aktuell. Also können sofort irgendwo, das sieht, so bewegen wir uns ja auch durch den Alltag. Also du hast ja sämtliche kleine Veränderungen. Du wirst schwerer über dein Leben hinweg. Du hast vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel eine Maus auf einem Desktop bewegst, die Mäuse haben verschiedene Geschwindigkeiten. Du kannst Videospiele spielen. Du kannst Sachen greifen, wo du nicht genau weißt, wie schwer die sind. Und trotzdem hast du genau die richtige Kraft, die richtige Force, um das zu tun. Diese Kleinrekalibrierung, das kommt vielmals aus dem Kleinhirn, natürlich auch aus anderen Bereichen, aber das ist so perfekt und so ständig live sich verändernd, dass da gar nicht groß viel Training sein. Also natürlich in pathologischen Fällen, klar, aber so im Regelfall gibt es da gar nicht so viel, was du machen kannst. Aber das Spannende ist, dass du es eben so total auseinanderreißen kannst. Also wenn du das anguckst, ist das krass. Wobei es natürlich im Kontext von dem Experiment und Labor klar ist, also du gibst ja schon dein Bestes, ja, was das passiert, aber es ist trotzdem spannend. Also wir haben da tatsächlich relativ wenig Kontrolle drüber in der Art und Weise.
Mega spannend mit der Propriozeption, wie du das beschreibst. Ich würde aber sagen, Jost, wir machen an der Stelle jetzt den Cut. Ich habe noch zwei ganz wichtige Punkte, ja, in unserer Liste, die wir bewerten müssen. Wenn du jetzt auch aufmerksam zugehört hast, dann weißt du, dass noch zwei Punkte offen sind. Die würde ich gerne mit dir, oder die müssen wir noch besprechen, weil das sind eigentlich fast die 100% oder 120%igen Steckenpferde von uns beiden. Darüber sprechen wir dann in Part 2. Jost, ich sag schon mal vielen Dank für den ersten Teil. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ja, die Trainingsmethoden, Trainingsideen oder auch die Supplements bis hin zu Snooze zu diskutieren. Und danke auch fürs Zuhören und unbedingt auch in Teil 2 dann reinhören. Bis dann. Wir sind raus.
Sein.
Servus.